Vitamin E über Telematik und Telemedizin.
Ohne jetzt auf bestimmte Produkte, digitale Gesundheitsanwendungen zu kommen, sehen wir auf jeden Fall einen Nutzen. Das kann man ja immer von zwei Seiten sehen. Ich würde jetzt mal die halbvolle Variante zum Glas erwähnen und mal die halbleere Variante. Die wesentlichen Nutzen sind, dass sie sonstige Therapien, Verordnungen ergänzen, begleiten, vielleicht sogar substituieren können.
Digitale Gesundheitsanwendungen, sogenannte DIGAs. Seit rund 2 Jahren sind sie Teil der Versorgung. Das heißt, Patientinnen und Patienten können sich bestimmte Apps auf Rezept verschreiben lassen. Das geht genau mit diesen Apps, die im DIGA-Verzeichnis vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte gelistet sind. Dafür müssen die Hersteller mit validen Daten nachweisen, dass die App einen positiven Versorgungseffekt hat. Heute sprechen wir darüber im ZTG-Podcast mit Tom Ackermann. Er ist Vorstandsvorsitzender der AOK Nordwest und auch Mitglied in unserem Aufsichtsrat der ZTG. Die AOK hat kürzlich eine Umfrage zur Nutzung von DIGAs unter ihren Versicherten durchgeführt. Und das schauen wir uns heute mal genauer an. Hallo, Herr Ackermann.
Hallo, Frau Schlesinger. Ich grüße Sie.
Bevor wir jetzt über digitale Gesundheitsanwendungen im Allgemeinen sprechen, starten wir doch direkt mal mit den kalten Zahlen, die uns vorliegen. Wie viele DIGAs wurden denn bei der AOK Nordwest seit Einführung verordnet?
Ja, das ist noch im Vergleich zu sonstigen Verordnungen, wie wir das kennen, in den Dimensionen bei Arzneimitteln oder Heilmitteln übersichtlich gerundet 7.400 digitale Gesundheitsanwendungen, die sich bei uns auch noch verteilen dann so auf rund 5.700 in Westfalen-Lippe und 1.700 in Schleswig-Holstein.
Momentan gibt es ja etwas so mehr als 30 gelistete DIGAs, die dauerhaft im Verzeichnis stehen, vorrangig im Bereich Psychotherapie für zum Beispiel Burnout, Depression oder auch Angststörung, aber auch für Bereiche wie Diabetes oder auch Fatigue. In welchen Bereichen wurden DIGA bei Ihnen vorrangig verordnet?
Ja, tatsächlich in etwas anderer Reihenfolge im Bereich Rücken, also Aktivierung, Training, Stabilisierung, im Bereich Tinnitus-Unterstützung und im Bereich Adipositas. Und die Reihenfolge ist jetzt in den Landesteilen etwas unterschiedlich. In Westfalen-Lippe haben wir insbesondere die Vivira-App für Rückenunterstützung als höchste Verordnungszahlen, dann die Calmeda für Tinnitus und Zanadio für Adipositas. Und in Schleswig-Holstein führt Adipositas vor Tinnitus, vor Rücken. Und Psych-DIGAs, die Sie angesprochen haben, erstaunlicherweise nur 18, also sehr, sehr übersichtlich, zu dem doch eigentlich eher breiteren Spektrum von digitalen Gesundheitsanwendungen, die dort angeboten werden.
Welchen Nutzen sehen Sie denn als AOK von DIGAs jetzt für die Versorgung oder welche Bereiche? In welchen Bereichen sehen Sie vor allen Dingen Potenzial?
Also vielleicht das mal als generelle Aussage. Ich glaube, ohne jetzt auf bestimmte Produkte, digitale Gesundheitsanwendungen zu kommen, sehen wir auf jeden Fall einen Nutzen in diesen digitalen Gesundheitsanwendungen. Und insofern, dass wir sie nun haben und einen Zugangsweg haben, begrüßen wir. Und ich glaube, die wesentlichen Nutzen sind, dass sie sonstige Therapien, Verordnungen ergänzen, begleiten, vielleicht sogar substituieren können, also dass sie auch die eigene Kompetenz mit der Erkrankung umzugehen, zu leben bei den Patientinnen und Patienten bestärken können, dass sie eine gewisse Therapietreue vielleicht auch verlängern, dass sie eben die Lebensstilinterventionen, die ja gerade bei chronischen Erkrankungen wichtig sind, dass man sie im Selbstmanagement vor Augen hat, dass sie hier einen ergänzenden, mindestens mal begleitenden Nutzen haben.
Und welche Bereiche sehen Sie da jetzt da vorrangig, die jetzt vielleicht auch in Zukunft ja für die Versicherten auch an Relevanz gewinnen?
Also ich glaube schon, dass die Bereiche, die wir auch vorher kannten, im Bewege, also die Apps, die digitalen Gesundheitsanwendungen, die jetzt verordnungsfähig sind, sind ja vielfach basierend auf vorher frei verkäuflichen, zugänglichen Anwendungen. Das heißt also alles, was Lebensstil angeht und mir dann auch täglich oder wöchentlich begleitende Informationen gibt, also jetzt am Beispiel Rücken, Haltung, bewege ich mich ausreichend genug, welche Übungen kriege ich angezeigt, dass ich vielleicht auch entsprechend, wie man das auch aus Telemonitoring-Strukturen kennt, Hinweise bekomme, Übungen noch nicht gemacht. Ja, bei den psychiatrischen DIGA das. Das wissen wir deswegen, weil wir ja selber Anbieter sind als AOK-Gemeinschaft, nicht alleine, aber von Online-Plattformen, um Menschen zum Beispiel mit drohenden Depressionen oder Burnout-Strukturen zum Beispiel in einem gewissen stabilen Umstand auch zu halten oder die Zeit bis zu einem Termin zu überbrücken. Der Zugang zu Psychotherapie, psychiatrische Versorgung ist ja schwer. Das vielleicht jetzt mal so als zwei Beispiele, wo ich glaube, dass eine verordnete digitale Gesundheitseinwendung oder aber dann der Selbstbezug eben durchaus hilfreich sein kann für diejenigen, die dann auch entsprechend technisch affin sind, die dem auch Zutrauen schenken und sich dadurch leiten lassen wollen.
Schauen wir mal auf die Umfrage. Wie fällt denn das Feedback Ihrer Versicherten aus?
Ja, das kann man ja immer von zwei Seiten sehen. Ich würde jetzt mal die halbvolle Variante zum Glas erwähnen und mal die halbleere Variante zum Glas erwähnen. Also immerhin doch mehr als die Hälfte der befragten Versicherten hat das durchaus als sinnvolle Ergänzung gesehen für ihr Therapiemanagement oder für die Hilfe zu dem konkreten Behandlungsziel. Vor allen Dingen wegen der zeitlichen Flexibilität, weil es sehr ortsunabhängig ist. Ich habe es dann in der Regel ja auf meinem Smartphone oder wenn es jetzt nur über den PC-Desktop zugänglich ist. Das waren die wesentlichen Momente, die für die Hälfte hier relevant waren und dass man eben im Selbstmanagement Hinweise bekommen hat, Tipps bekommen hat, die Erkrankung besser in den Griff zu bekommen.
Das halbleere Glas. Der Fairness halber nehmen wir das auch noch gerne mit auf.
Ja, das halbleere Glas kommt ja immer dann, hat es mir am Ende wirklich geholfen, wie hoch war der Nutzen? Und jetzt erstmal nur aus der subjektiven Sicht der Patientinnen und Patienten haben dann im Grunde eigentlich nur jeder fünfte der Befragten angegeben, dass diese digitale Gesundheitsanwendung unverzichtbar ist, wenn ich das jetzt vergleichen würde mit entsprechenden Medikamenten oder vielleicht auch mit Heilmittelverordnung, Physiotherapie, glaube ich, kämen wir da auf andere Werte. Das wäre jetzt eher das halb leere Glas und dass man sozusagen auch eine Weiterempfehlung ausspricht, kennt man ja auch, also nach dem Motto, Mensch, geh doch mal zu dem Arzt oder Osteopathie oder manuelle Therapie hat mir geholfen oder nutzt doch mal diese digitale Gesundheitsanwendung. Da haben eigentlich nur jeder Dritte gesagt, das würde ich auch meiner Freundin oder in der Familie weiterempfehlen. Das spricht jetzt nicht dafür, dass das sozusagen schon der angekommene Gamechanger ist.
Was glauben Sie, woran liegt das? Wie müssten solche digitale Gesundheitsanwendungen ausgestaltet sein, um den Bedürfnissen der Versicherten da auch besser zu entsprechen?
Also ich glaube, da gibt es einmal diese generelle Achse, dass das natürlich auch bekannter sein muss jetzt erstmal. Ich glaube, dass die Verbreitung von digitalen Gesundheitsanwendungen sowohl bei denjenigen, die sie beziehen können, aber auch als diejenigen, die darauf hinweisen können, einfach noch im Werden ist. Und jetzt kommt, sage ich mal, unser halbvolles Glas. Wir als AOK Nordwest sehen genau diesen Nutzenaspekt im Vergleich ja zu anderen bekannten Therapiealternativen eben nicht zuletzt, aber vor allen Dingen vor der Frage, hilft es wirklich? Also ist es evident, jede neue Untersuchungs- und Behandlungsmethode, jedes Arzneimittel muss ja sehr viele Hürden übernehmen, damit sie überhaupt in der Versorgung ankommt. All das gilt für digitale Gesundheitsanwendungen nicht so klar und eindeutig. Und daher würden wir uns eine vielleicht angemessenere Filterfunktion schon wünschen, damit dann eben das Nutzenempfinden höher ist. Neben der Frage, wie ist dann auch der ökonomische, also der Preis für diese Anwendung. Aber ich glaube, da kann man noch einiges verbessern. Und damit ist nicht gesagt, das kennen wir ja auch, dass natürlich Patientinnen und Patienten auch nicht immer, Stichwort Adherenz, Compliance, ja die Physiotherapie auch so komplett in Anspruch nehmen oder auch die Arzneimittel so einnehmen, wie sie sie sollen. Das tritt natürlich bei digitalen Gesundheitsanwendungen auch auf.
Jetzt haben Sie zwei Sachen angesprochen, einmal die Preisgestaltung und auch schon das Zulassungsverfahren, also dass DIGAs ja auch einen Nutzennachweis erbringen müssen, bevor sie wirklich dauerhaft auch gelistet werden. Vielleicht gehen wir erst auf die Preisgestaltung ein. Wie bewerten Sie denn als Kasse die aktuelle Preisgestaltung von DIGAs?
Also die finden wir einfach zu hoch. Wir haben ja im Moment eine Situation, dass im Grunde die Preisspanne so zwischen knapp von 100 Euro bis zu 2.100 Euro je einmal Lizenz oder über einen groben Daumen fast alles, was neu in die Liste kommt oder mit Erstpreis noch nicht verhandelt, geht ja für 500 Euro je 90 Tage, also je Quartal. Das ist für Anwendungen, die vorher für umsonst in den uns bekannten App Stores zu haben gewesen sind, im Vergleich zu sonstigen Leistungen wie Physiotherapie, manuelle Therapie, wie Arzneimitteln aus unserer Sicht zu hoch, vor allen Dingen dann, wenn eben kein wirklicher Nutzen im Sinne von Therapietreue an relevanten auch Outcome-Faktoren etc. gemessen, also Verbesserungen von beispielsweise Lebensstilelementen wie Bewegung oder Ähnliches auch nachgewiesen werden kann oder Zustandsstabilisierung im psychischen Umfeld von Erkrankungen. Und dabei ist mir uns schon klar als Krankenkassen, dass man jetzt von digitalen Gesundheitsanwendungen sicherlich nicht eine Doppelblind-Meta-Analyse verlangen kann, verlangen sollte, wie wir es im Arzneimittelzulassungsverfahren kennen. Aber das jetzige doch sehr schlichte, einseitige Verfahren über das Bundesamt für Arzneimittel, ich sage es jetzt mal ganz überspitzt, mit Herstellerinnen, Hersteller sagt, hey, das hilft schon und das weisen wir ein bisschen nach, ich überspitze, das ist vielleicht auch nicht das Richtige. Also irgendwo in der Mitte kann man sich da, glaube ich, treffen.
Wie wünschen Sie sich als Kasse in diesen Prozess eingebunden zu werden?
Ja, also wir haben ja, nehmen wir das Beispiel von neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden. Die müssen ja einen ziemlich langen Weg gehen, vor allen Dingen dann, wenn sie im ambulanten Bereich, Stichwort Erlaubnisvorbehalt oder Verbotsvorbehalt, ankommen. Und da gibt es ja einen Weg über den gemeinsamen Bundesausschuss. Und da wären wir dann ja nicht als Einzige, aber beteiligt. Also das heißt, wie auch immer man dieses Verfahren dort ausprägt, wäre das eine Variante, die wir uns vorstellen können. Und auf der quasi Vorgabenseite, was Hersteller mit einzubringen haben, würden wir eben nicht nur eine indikative Nutzenabschätzung, sondern schon eher eine Nachweis auch, dass wirklich Nutzen entstehen kann und das auch über entsprechende niederschwelligere Studien, aber eben über Studien auch dargelegt werden kann, einfordern. Das wäre ein Weg, wo wir uns dann auch beteiligt sehen. Neben dem, das muss man ja sagen, dass der GKV-Spitzenverband schon jetzt die Preise verhandelt. Das tun wir ja auch und all diejenigen digitalen Gesundheitsanwendungen, die dann am Ende auch gelistet sind, haben ja zumindest zu den vorhin genannten Preisen dann auch schon eine entsprechende angepasste Preisentwicklung.
Jetzt hat der GKV-Spitzenverband ja auch das aktuelle Zulassungsverfahren für DIGAs auch zuletzt deutlich kritisiert. Also Apps dürfen ein Jahr lang vorläufig als DIGA gelistet sein und müssen erst dann ihren Nutzennachweis erbringen, dass sie dauerhaft dann auch gelistet sind. Wir haben jetzt gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, aber was sagen Sie dazu? Wie sollte der Nutzen erbracht werden, dass man auch tatsächlich sagen kann, okay, die App, die wollen wir in der Versorgung haben?
Also wir wissen ja, dass Deutschland nun nicht Vorreiter im Digitalisierungsgrad im Gesundheitswesen ist. Wir kennen alle die entsprechenden Auswertungen. Und wenn man das trotzdem so im Hinterkopf hat, war die politische Abwägung hier vielleicht eher, dass man eine Art Investitionsförderprogramm für Hersteller von digitalen Gesundheitsanwendungen als Start-up-Finanzierung mit, sage ich mal, einseitiger Risikoverteilung zulasten der Beitragszahlenden gemacht hat. Wenn man es ein bisschen anders austarieren würde und akzeptiert. Also ich würde auch positiv heute bewerten, wenn die Initiative damals jetzt nicht so gewesen ist, wüsste ich nicht, ob wir auch auf diesem Niveau, was jetzt ja immer noch nicht ausgeprägt ist, überhaupt digitale Gesundheitsanwendungen in der Versorgung haben. Also das zum einen. Aber ich denke mal, der vorhin angeschilderte Weg, dass wir über neue Austarierung des Zulassungsverfahrens und der Preisfindung, das kennen wir auch aus dem Arzneimittelverfahren AMNOG, daran war es ja angelehnt, 12 Monate freie Preisbildung. Da gibt es, glaube ich, vielfache Kompromisslinien, die es weiterhin auch attraktiv machen können für Hersteller, in solche Produkte, Lösungen und Therapiebegleitungen zu investieren. Also es ist nicht dann in unsere Richtung überziehen und es dann vielleicht auch im gestuften Verfahren über den gemeinsamen Bundesausschuss ziehen. Im Hinterkopf muss man, glaube ich, dabei noch haben, dass man eine gewisse Schwelle von Medizinprodukten ja bewusst vermieden hat, weil wenn sie mit den digitalen Gesundheitsanwendungen in dem Korridor Medizinprodukte wären, hätten sie ja, das kommt dann über die Hilfsmittelseite, eine ganz andere auch Nomenklaturvorgabe, was denn überhaupt in die Versorgung kommt. Ja, Wirtschaftlichkeit hatte ich gerade angedeutet. Ich würde jetzt sagen, dass zumindest die Preise, die dann als Verhandlungsergebnis herausgekommen sind, schon in die richtige Richtung gehen. Gleichwohl, das ist jetzt meine subjektive Bewertung, wenn Standardapplikationen, wie man sie auch ansonsten heute noch für alle drei Indikationen, die wir hatten, psychiatrische Behandlung, für Bewegungsinitiativen, Rücken, Skelett etc. Oder auch Tinnitus haben, sind weiterhin auch frei verfügbar in App Stores, wie auch, dass wir als Krankenkassen diese ja für auf Lau anbieten, dann sind 200 Euro im Quartal immer noch aus unserer Sicht vielleicht überhöht. Das würde ich aber nur als Tendenz mit der Überschrift Gebot zur Wirtschaftlichkeit sagen. Und schlussendlich, glaube ich, muss sich dann eine digitale Gesundheitsanwendung im Kanon der sonstigen Therapien, die man entweder begleitet oder die man mitunter ersetzt, eben dann auch den Ansprüchen an der Nutzenbewertung, also auch am dauerhaften Nutzen messen lassen. Und das würde zum Beispiel bedeuten, wenn eine Verordnung oder gezahlt wird für Quartal, aber ja nachweisbar eine digitale Gesundheitsanwendung vielleicht nur 2 Wochen genutzt worden ist, warum sollen dann die Beitragszahlenden für ein Quartal in die Pflicht genommen werden? Das wäre eine Frage, wie man wiederum das Risiko austariert. Also das vielleicht als 3 Punkte. Zu dem Bereich.
Das Ganze jetzt nochmal zum Abschluss zu bringen. Eine letzte Frage. Welche Rolle sehen Sie jetzt digitale Gesundheitsanwendungen? Vielleicht auch in 2, 5 Jahren haben Sie wirklich in der Versorgung?
Ganz klar nochmal wie zu Beginn. Wir begrüßen und unterstützen diesen Weg, dass wir digitale Gesundheitsanwendungen dort womöglich, das wird sich ja nicht auf alle Indikationen, nicht auf alle Anwendungsgebiete erstrecken, aber glaube ich insbesondere in dem Umfeld von chronischen Erkrankungen, psychiatrischen Erkrankungen eine relevante Rolle in der Therapiebegleitung bekommen werden. Ob wir das schon in 2 Jahren sehen oder vielleicht dann doch erst in 5 Jahren, weiß ich nicht. Aber ich glaube, der Weg wird in diese Richtung gehen. Digitale Gesundheitsanwendungen über Marktseite werden sich immer auch dem Wettbewerb stellen müssen. Also was dann zum Beispiel ja vielleicht auch über Ärzteschaft oder über Krankenkassen, ich hatte es angedeutet, auch angeboten wird in dem Umfeld, was per se aber nicht als digitale Gesundheitsanwendung läuft. Und daher denke ich, dass der Einstieg jetzt da ist. Wir haben Kritikpunkte, aber unterm Strich würde ich davon ausgehen, dass das ein sinnvoller Beitrag zukünftig zur Versorgung, nämlich dann auch digitalen Versorgung für unsere Patientinnen und Patienten sein wird.
Vielen Dank, Herr Ackermann, für Ihre Einschätzung. Ich bin gespannt, wie sich DIGAS in Zukunft entwickeln werden. Für einige Bereiche haben Sie, denke ich, Potenzial. Aber es ist sicherlich wichtig, alle Seiten auf jeden Fall dazu zu hören und zu schauen, was es eben noch nicht so gut läuft. Deswegen danke, dass Sie heute die Einschätzung der AOK mit uns geteilt haben.
Ja, ich bedanke mich auch, Frau Schlesinger. Vielen Dank.
Vitamin E über Telematik und Telemedizin.
Digitale Gesundheitsanwendungen, sogenannte Apps auf Rezept. Darüber haben wir in dieser Folge mit Tom Ackermann gesprochen. Welche DIGAs derzeit gelistet sind, das kann man ganz einfach online im DIGA-Verzeichnis des BfArM einsehen. Dort kann ich nach konkreten Apps, aber auch nach bestimmten Bereichen suchen, wie zum Beispiel Diabetes oder Burnout. Und dann kann ich genau einsehen, welche Apps vorläufig, welche dauerhaft aufgenommen sind. Die Kosten, wo es die App gibt und natürlich die Indikation. Den Link dazu packen wir in die Beschreibung und auch noch einen Link von unserer Seite, denn auch wir haben ein Portal mit App-Bewertungen. AppCheck heißt sie. Da stellen wir Apps vor, die auch nicht als DIGA gelistet sind. Und es gibt auch viele Infos allgemein rund um Qualitätsbewertungen von Gesundheits-Apps. Diesen Link, genauso wie den zur Umfrage der AOK zu den DIGAs, gibt's in der Beschreibung. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Saskia Schlesinger. Hören Sie gerne beim nächsten Mal wieder rein.